NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Nachdem vor den Sommerferien bekannt geworden war, dass ein jüdischer Schüler der renommierten John F. Kennedy-Schule in Berlin-Zehlendorf monatelang von Mitschülern auf brutale Weise bedroht und antisemitisch gemobbt worden war, hatte sich die Schulleitung Hilfe und Beratung suchend an das Jüdische Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus gewandt. Dort zuständig für politische Bildung und für die Beratung von Schulen ist Karl Tschung. Seine Gespräche an und mit der Kennedy-Schule unterliegen selbstverständlich der Schweigepflicht. Aber die Erwartungen waren und sind hoch. Das Auschwitz-Komitee forderte sehr schnell nach dem Bekanntwerden der Vorfälle, dass der Schulleiter gehen müsse, weil er versagt habe. Jüdische Anwälte beklagen, dass meist die Opfer die Schule verlassen, die Täter aber bleiben können. Das sei ein katastrophales Signal. Ich habe Karl Tschung gefragt, wie er zu diesen Forderungen steht und wie er an der Schule arbeitet.
Ich kann sehr gut verstehen, dass aus der Sicht der Opfer sehr harte Forderungen gestellt werden, das Gefühl da ist, dass ihre Anliegen nicht wirklich wahrgenommen werden. Ich kann auch verstehen, dass man nach personellen Konsequenzen ruft. Ich würde, wenn ich mich mit dem Einzelfall befasse, aber auch lieber auf den Einzelfall gucken. Insofern denke ich schon, dass man gucken muss, entwickelt sich die Situation so unter der Mitwirkung der Schulleitung, dass sie Teil der Lösung wird, oder entwickelt sie sich anders? Und dann gibt es immer noch die Möglichkeit, nach personellen Konsequenzen auf Seite der Schule zurückzugreifen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die Frage der Schüler. Auch da ist nachvollziehbar, dass man sagt, es kann eigentlich nicht sein, dass in ganz vielen Fällen mindestens dem Eindruck nach die Täter bleiben und die Opfer gehen. Das ist ein falsches Signal. Da haben diejenigen, die das beklagen, durchaus recht. Dennoch ist die Schule auf der anderen Seite auch in der Verantwortung, erzieherisch einzugreifen und junge Menschen als junge Menschen zu behandeln, auch wenn sie Täter geworden sind. Und deswegen denke ich, es kommt auf die konkrete Situation an, auf den konkreten Umgang, auf die konkreten Beteiligten, um dann mit einem pädagogischen Blick auch zu entscheiden, ob die Schüler bleiben können oder nicht.
Experten schlagen ja oft vor, dass Schulen sich eine Art Regelwerk oder Schulethik wählen und beschließen sollen, an die sich dann alle halten. Was könnten das zum Beispiel für Regeln sein?
Also es gibt Regeln, auf die man sich verständigen kann, wie Streit ausgetragen werden soll. Man kann auch Grenzlinien ziehen, welche Provokationen, Beleidigungen nicht mehr gehen.
Zum Beispiel?
Also beispielsweise die Beschimpfung als Jude, also du Jude als Schimpfwort zu benutzen, wäre etwas, wo ich sagen würde, das geht eigentlich gar nicht.
Also das ganze Sortiment im Grunde genommen, ne? Schwule Sau ist ja auch sowas. Oder bist du behindert? Das sind ja alles Gruppendiskriminierung.
Ja, also da, wo es um gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit geht, sind das keine akzeptablen Formen von Beschimpfung. Man kann allerdings durchaus mit Schülerinnen und Schülern in kreativen Dialog gehen und sagen, was wären denn Beschimpfungen, die ihr akzeptiert und nicht als so verletzend, dass man sie nicht mehr ertragen kann. Das kann man, glaube ich, durchaus auch mit aushandeln. Das kann Teil von einem Prozess sein, in dem die Frage, was ist die Kultur unserer Schule, was ist die Ethik unserer Schule, diskutiert wird.
Wenn jetzt bestimmte Schimpfwörter tabu sein sollen und die Lehrer vor allen Dingen auch dieses Tabu versuchen durchzusetzen, dann haben sie doch das Dilemma, dass gerade diese Schimpfwörter unter Pubertierenden dann erst recht cool sind.
Ja, also jedenfalls potenziell haben wir die Gefahr, dass das Verbot und das Verbot von Seiten der Reibungsfläche der erwachsenen Pädagoginnen und Pädagogen als besonders reizvoll dann gilt, um damit erst recht provozieren zu können. Das wird sich nicht einfach auflösen, weil die Pädagoginnen und Pädagogen sind in der Situation, eine Reibungsfläche zu bieten. Junge Menschen reiben sich an Erwachsenen, müssen Grenzen austesten und Grenzen kennenlernen, müssen sich dabei auch ein Stück weit selbst finden. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass man in ein Gespräch kommen kann, was Schülerinnen und Schüler selbst als so verletzend empfinden, dass sie nachvollziehen können, dass diese Art der Beschimpfung nicht geht.
Also Sie denken daran, dass wenn Sie mit Schülern arbeiten, man vielleicht auch Rollenspiele oder so macht, wo deutlich wird, was etwas eigentlich bewirkt?
Im Zweifel muss man auch nochmal erklären, was denn dieses Schimpfwort überhaupt bedeutet. Weil Schülerinnen und Schüler in einem Alter zwischen 14 und 16 oder 14 und 18 greifen auch auf Schimpfworte zurück, von denen sie nicht genau nachvollziehen können, in welchem Kontext die welche Wirkung beim Opfer haben und in welchem Kontext sie überhaupt stehen.
Das heißt, dass allgemeine Anti-Mobbing-Arbeit, wie jetzt die Familienministerin will ja Anti-Mobbing-Experten an die Schulen schicken, das noch nicht alles abdeckt, wenn es zum Beispiel um Antisemitismus geht.
Mobbing ist etwas Persönliches, etwas, was sich auf eine Person bezieht. Es ist immer eine Mischung, aber wenn etwas reinspielt, was gruppenbezogen ist, dann ist es eine andere Qualität. Und es löst bei den betroffenen Opfern auch mehr aus. Also ein jüdisches Kind, das antisemitisch beleidigt wird und antisemitisch bedrängt wird, drangsaliert wird, hat auch die Erinnerungen der Familie an Verfolgungen von Jüdinnen und Juden im Hintergrund. Es ist nicht einfach nur eine persönliche Auseinandersetzung in der Klasse.
Versuchen Sie mit den Schülern auch selbst zu arbeiten?
Ja. Wir machen auch Workshops mit Schülerinnen und Schülern. Wir wissen nur, es macht Sinn, es in Abstimmung mit der Schule zu tun, in Abstimmung mit den Lehrerinnen und Lehrern oder auch den Sozialarbeitern.
Dass die wirklich dabei sind.
Dass die dauernd mit der Klasse arbeiten, dass die dabei sind, dass sie in der Vorbereitung beteiligt sind, in der Nachbereitung, dass man dann auch weiterführende Schritte gemeinsam besprechen kann. Dann hat man eher etwas davon, wenn ein externer Impuls reinkommt, als wenn man es einfach nur von außen einmal reinsetzt und dann verschwindet das wieder.
Das war Karl Tschunk vom Jüdischen Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus über seine Tätigkeit an der Berliner John F. Kennedy Schule. Dort gab es im vergangenen Schuljahr schwere antisemitische Vorfälle. Bei uns geht es gleich um den Spielfilm Menasche, der am kommenden Donnerstag in die Kinos kommt. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbiner Henry G. Brandt aus Augsburg den Wochenabschnitt der Tora der 5 Bücher Mose auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Nach den ausländerfeindlichen Ausschreitungen in Chemnitz forderte Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein, auch in Sachsen ein solches Amt zu schaffen. Die Gewaltausbrüche in Chemnitz hätten ein äußerst bedrohliches extremistisches Potenzial in Sachsen offenbart, sagte Klein in Berlin. Er halte es angesichts der gezeigten Aggressivität auch für jederzeit vorstellbar, dass die Rechtsextremisten gegen jüdische Einrichtungen und Personen gewalttätig auftreten. Der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef Schuster, erklärte zu den Ereignissen in Chemnitz, er verstehe nicht, warum die Polizei offenbar auch am Montag nicht in ausreichender Stärke vor Ort gewesen sei. Eine AfD-Besuchergruppe hat eine Führung in der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen in Oranienburg massiv gestört und dabei auch NS-Verbrechen verharmlost. Die Gruppe aus dem Wahlkreis der AfD-Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel hatte an einem vom Bundespresseamt finanzierten Besuchsprogramm teilgenommen. Aus der Gruppe heraus sei unter anderem die Existenz von Gaskammern in Konzentrationslagern in Zweifel gezogen worden, berichtete ein Sprecher der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten dem Berliner Tagesspiegel. Die Führung sei abgebrochen worden. Alice Weidel selbst, deren Wahlkreis am Bodensee liegt, habe nicht teilgenommen. Unter den 17 Teilnehmern des Gedenkstättenbesuchs seien 5 bis 6 Personen gewesen, die die Führung permanent unterbrochen und gestört hätten, erklärte der Sprecher der Gedenkstätte. Dabei seien justiziable Aussagen offenkundig bewusst vermieden worden. Die Bundesregierung fördert aktuell keine Projekte mehr, die in der Trägerschaft des umstrittenen türkischen Moscheeverbands DİTİB liegen. Seit 2017 seien keine neuen Anträge auf Förderung von Projekten in alleiniger Trägerschaft der DİTİB vom Bund bewilligt worden, teilte ein Sprecher des Innenministeriums in Berlin mit. Der Moscheeverband mit Sitz in Köln untersteht der Aufsicht des Amtes für Religionsangelegenheiten, Diyanet, in Ankara. Die DİTİB war zuletzt unter anderem in die Kritik geraten, weil Kinder in einigen DİTİB-Gemeinden in Uniformen und mit türkischen Fahnen Kriegsszenen nachspielen sollten. In den vergangenen Jahren hatte DİTİB aus verschiedenen staatlichen Töpfen Geld erhalten, vor allem über das Programm Demokratie leben, das einer Radikalisierung muslimischer Jugendlicher vorbeugen soll. Der CDU-Innenexperte Christoph de Vries erklärte, wer Hass gegen Christen, Juden oder Menschen ohne Glaubensbekenntnis verbreite, könne kein Partner im Kampf gegen religiösen Extremismus in Deutschland sein. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hatte in den vergangenen Jahren wiederholt beklagt, dass islamische Organisationen und Moscheeverbände Antisemitismus in ihren Reihen dulden. Soweit die Meldungen.
Schwarze Hüte, Schläfenlocken, fest definierte Rollen für Männer und Frauen. Filmemacher sind fasziniert und manchmal auch abgestoßen von der Welt des ultraorthodoxen Judentums. In den letzten Jahren gab es immer wieder Filme, die von dieser besonderen jüdischen Szene erzählen. Am kommenden Donnerstag kommt Menasche in die Kinos. Und obwohl es ein Spielfilm ist, gibt es die Hauptfigur, den New Yorker Juden Menasche Lustig, wirklich. Und er spielt mehr oder weniger sich selbst. Der Film ist komplett in Jiddisch gedreht und lief schon auf vielen großen Festivals. Mehr dazu von Kirsten Dietrich.
Menasche ist anders. Natürlich, Menasche ist fromm und will ein gottgefälliges Leben führen, so wie alle in seiner Gemeinde in Borough Park im New Yorker Stadtteil Brooklyn, der größten ultraorthodoxen Gemeinde außerhalb Israels. Mit seinem Sohn spricht Menasche Jiddisch und studiert die Tora. Aber wenn im Bibeltext Tiere vorkommen, dann geht die Fantasie schon mal mit Menasche durch und er brüllt wie ein Löwe.
Stark bei sich, so wie ein Lämpert.
In der Gemeinde kommt das nicht so gut an. Da gilt Menasche als Chaot. Er schlägt sich mehr schlecht als recht als Verkäufer durch, steckt sich die Schläfenlocken hinters Ohr und läuft hemdsärmlich herum. Immer. Menasche ist ein Träumer. Sein 10-jähriger Sohn, wie das so ist bei Heranwachsenden, findet das peinlich.
Daddy, für was trägst du dich der Hitler oder Reckel wie alle? Ich will das wohl durchgesetzt.
Papa, warum trägst du nicht Mantel und Hut wie die anderen? Fragt der Sohn. Menasche hat darauf keine wirkliche Antwort. Er ist eben so. Zum Problem wird das, weil Menasche Witwer ist und nicht wieder heiraten möchte. Deshalb soll der Sohn beim Onkel aufwachsen. Denn die Chassidim, Menasches ebenso fromme wie strenge Gemeinde, schreiben vor, dass Kinder nur in einem Haushalt mit Mann und Frau großgezogen werden sollen. Menasche möchte seinen Sohn behalten, aber auch sein kleines bisschen Individualität leben. Diese Überzeugung teilt Hauptdarsteller Menasche Lustig mit seiner Filmfigur. Wie überhaupt der Film Menasche im Wesentlichen Menasche Lustigs Familiengeschichte erzählt. Denn auch er ist in seiner Gemeinde ein Außenseiter. Schließlich versteht er sich als Schauspieler.
Natürlich macht jemand wie ich so etwas eigentlich nicht. Aber ich bin nun mal ein Schauspieler. Wenn du merkst, ich habe ein Talent, ich habe eine Geschichte zu erzählen, dann sollte es auch die Möglichkeit geben, das auszuleben. Das ist etwas Gutes und widerspricht der Religion überhaupt nicht.
Menasche Lustig veröffentlicht auf YouTube kleine Sketche. Slapstick-Comedy, alles koscher, versichert er. Die Hauptrolle im Film war für ihn wie eine Befreiung. Damit ist er die absolute Ausnahme, sagt Regisseur Joshua Weinstein. Denn eigentlich sind Film und Theater in diesen frommen Kreisen tabu.
This film was almost impossible to make.
Es war fast unmöglich, diesen Film zu drehen. Kaum ein orthodoxer Jude wollte mitmachen. Ihre Rabbiner und die Gemeinde sagen, nichts dürfe vom jüdischen Glauben ablenken.
Im Abspann werden die Namen der meisten Schauspieler nicht genannt, weil sie Angst haben, sonst aus der Gemeinde ausgeschlossen zu werden. Joshua Weinstein wollte seinen Film dennoch unbedingt vor Ort drehen. Eigentlich kommt er vom Dokumentarfilm her und mit diesem genauen Blick schaut er auch auf Menasche, sowohl auf den Schauspieler als auch auf die Filmfigur. Weinstein zeigt einen schwierigen Spagat zwischen einem Glauben, den jemand mit allen strengen Regeln liebt, und dem Wunsch nach Individualität.
Filme über Religion handeln fast immer von Menschen, die die Religion verlassen oder vom Glauben tief verletzt werden. Ich fand es viel spannender zu fragen, warum bleibt jemand? Warum lieben Menschen eine Religion, egal wie viel sie einem abverlangen?
Der echte Menasche Lustig hat sich für fromme Comedy und Ehelosigkeit entschieden und darf deswegen seinen Sohn nicht großziehen. Er hofft auf eine Zukunft, in der auch ein schauspielernder, ultraorthodoxer Jude nichts Außergewöhnliches mehr ist.
Ich habe von Leuten gehört, die gegen die Regeln verstoßen und meine Sachen angeschaut haben. Warum kann man das nicht offiziell erlauben? Wer es nicht sehen will, muss es ja nicht tun. Ich hoffe, dass es eines Tages koscheres Entertainment gibt.
Der Spielfilm Menasche kommt am nächsten Donnerstag in die Kinos. Kirsten Dietrich stellte ihn vor. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Henry G. Brandt aus Augsburg.
Wer gibt schon gerne zu, er stamme von einer als minderwertig angesehenen Klasse oder Volksgruppe ab, oder seine Ahnen seien unter den niedrigen Berufen der Gesellschaft zu finden gewesen? Aber gerade solch ein Bekenntnis zu einer unliebsamen, niedrigen Abstammung wird dem jüdischen Volk abverlangt. Niemals sollte vergessen oder verheimlicht werden, dass die ersten Vorväter wandelnde Nomaden aus Mesopotamien und geknechtete Sklaven in Ägypten waren. Um dem natürlichen Hang zur Vergesslichkeit und der Versuchung zur Überheblichkeit und Selbstherrlichkeit entgegenzusteuern, legt die Bibel Regeln nieder, die ein Bekenntnis zu den bescheidenen Anfängen des Volkes zum religiösen Ritual erheben. Diese finden wir im Wochenabschnitt Kitavo, der diesen Schabbat in den Synagogen verlesen wird. Darin finden wir genaue Anweisungen, wie die Darbietung der Erstlingsfrüchte zum Wochenfest Shavuot zu erfolgen hatte. Der nach Jerusalem auf Pilgerfahrt gekommene Israelit brachte die ersten reifen Früchte seiner Bäume in den Tempel. Er reichte dem Priester seinen Korb und sprach: Ein umherwandernder Aramäer war mein Vater. Der zog hinab mit wenig Leuten nach Ägypten und blieb daselbst ein Fremdling und war dort zu einem großen, starken und zahlreichen Volke. Aber die Ägypter misshandelten uns und bedrückten uns und legten uns harte Arbeit auf. Da schrien wir zu dem Herrn, dem Gott unserer Väter, und der Herr erhörte uns und sah unser Elend, unsere Mühsal und Bedrückung. Und der Herr führte uns heraus aus Ägypten mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm, unter großen Schrecknissen, Zeichen und Wundern, und brachte uns an diesen Ort und gab uns dieses Land, das von Milch und Honig fließt. Später wurde das Bekenntnis zur niedrigen und bescheidenen Abstammung des Volkes Israel in den häuslichen Gottesdienst am Vorabend des Pessachfestes verlegt, und so ist es bis auf den heutigen Tag. Die geschichtliche Dimension wird geschrumpft, damit wir selbst die Bedeutungslosigkeit unseres Anfangs verspüren und damit die ganze Enormität und Huld der göttlichen Erwählung. Eindeutig sollte uns klargemacht werden, dass weder Verdienst noch edle Abstammung uns die Wahl Gottes und seine Verheißung gebracht haben. Zwar erstreckt sich die biblische Vorschrift zur Bescheidenheit mahnend in erster Linie auf die Kinder Israel. Sie dient aber genauso als Lehrstück für alle Menschen, zu welchem Volk oder Glauben sie auch gehören mögen. Wenn man die biblische Erzählung zurückführt, kommt ein jeder bei der Geschichte der Sintflut und darüber hinaus bei Adam und Eva an. Jeder, der gleich den Juden die entferntesten Ahnen als seine Väter und Mütter akzeptieren kann, wird vor dem folgerichtigen Schritt, die Mitmenschen seiner Gegenwart als Brüder und Schwestern zu erkennen, nicht zurückschrecken. Damit wären wir alle einen großen Schritt weiter. Ich entbiete Ihnen, meine lieben Zuhörer, den Gruß des Schabbat-Friedens. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Henrike Brandt aus Augsburg.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.